Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Also wenn Sie mich fragen, man kann in Deutschland wahrscheinlich keine schönere Soul-Stimme finden als Ihre, die von Joy Denalani. Sie wuchs als Tochter eines südafrikanischen Vaters in Berlin auf und in seiner Plattensammlung befanden sich hunderte Platten klassischer Soul- und Funkmusik der 60er und 70er und die hat Joy Denalani als Kind aufgesaugt. Und auf dieses Erbe beruft sie sich ja seit Jahren auch erfolgreich mit ihren Platten. Morgen erscheint nun ein neues Album von Joy Denalani und dafür hat sie sich musikalisch in die fruchtbare klassische Soul-Phase, so ungefähr Ende der 60er, Anfang der 70er, begeben, in die große Zeit von Marvin Gaye, Aretha Franklin oder Curtis Mayfield. Stilecht erscheint die Platte Let Yourself Be Loved tatsächlich beim großen Soul-Label Motown. Ist eine kleine Sensation, darüber wollen wir gleich reden, hier nach diesem ersten Eindruck.
I said, hey boy, I know you like me, honey. But you better watch your step if you're coming with me. Come on. I ain't really trying to settle down. It's just how it's got to be. Jump in my ride, 'cause I ain't got the time.
I ain't got no day,
so I'm pulling away.
Catch me if you can,
because you gotta understand.
If you jump in my ride,
I ain't got no time.
So klingt das neue Album von Joy Denalani. Ihr Album heißt Let Yourself Be Loved und jetzt ist sie hier. Hallo und
Hallo.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ich habe gelesen, Sie wollten ein richtig klassisches Soul-Album machen und die Koordinaten waren auch natürlich die klassische Soul-Phase Ende der 60er, Anfang der 70er. Was macht denn diese Phase, Aretha Franklin, Stevie Wonder und, so wichtig?
Also ich glaube, sie gehört einfach zu meiner persönlichen DNA, weil ich in einer Familie aufwuchs, in der sehr viel Musik lief. Mein Vater war ein großer Plattensammler und er war Liebhaber dieses Sounds. Deswegen ist es so spezifisch eigentlich in diese Zeit zwischen den, ja, eigentlich Anfang der 70er und Ende der 70er gerutscht, weil ich da auch anfange, quasi bewusst die Musik, die mein Vater konsumiert und kauft, wahrzunehmen.
Gibt es noch irgendeinen Lieblingssänger oder Sängerin aus der Zeit, der...
Oh Gott, es gibt so viele. Es gibt unzählige. Ich meine, klar, Marvin Gaye ist ein großer, Stevie Wonder, Smokey Robinson, Donny Hathaway, Aretha Franklin,
man kriegt
The
Gänsehaut.
Temptations. Also ich meine, es hört gar nicht auf. Und Chaka Khan und Minnie Riperton. Also ich könnte jetzt eigentlich eine Stunde lang einfach großartige Musiker aufzählen, die mich beeindruckt haben und auch inspiriert haben.
Diese Phase, die Sie da ansprechen, die ist ja schon endlos bekniet, gelobt, besprochen worden. Was kann denn eine Sängerin wie Sie da jetzt Jahrzehnte später noch hinzuschreiben? Zu diesem.
Ja, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich nichts Besonderes. Das ist, glaube ich, auch nicht die Aufgabenstellung für mich persönlich gewesen. Ich hatte einfach Lust, Musik zu machen, die mir selbst gefällt und die mich berührt. Und diesmal habe ich gedacht, ich mache jetzt etwas, was wahrscheinlich hier total nischig ist, aber egal, spielt keine Rolle. Ich muss Musik machen, die sich selbst genügt und die mir auch genügt.
Und es ging offenbar nicht nur ums Nachspielen. Also ich will nicht so klingen wie Curtis Mayfield oder Aretha Franklin. Das allein reichte nicht.
Nein, also das war auch wirklich nicht die Idee, sondern in einer gewissen Form von Komposition sich zu bewegen, in einer gewissen Form der Melodie, Gesangsmelodie und vielleicht auch Sprache. Und das war schon eine Herausforderung, hat auch total Spaß gemacht, weil man einfach vom Arrangement natürlich sich andere Sachen überlegen muss und entsprechend anders schreibt. Ich meine, wir haben heutzutage eine Musik, die besteht eigentlich so aus multiplen Hooks. Also jedes Lied, das wir hören, das neu ist oder vieles von dem, was wir heute hören, unsere Hörgewohnheiten sind eigentlich so, dass jeder Moment, jede Zeile eigentlich reinballert und hängen bleibt. Und die Art, wie wir geschrieben haben, ist natürlich ganz anders aufgebaut. Wir bauen ganz langsam dynamisch auf, um es dann aufgehen zu lassen im Refrain. Und das ist eine andere Herangehensweise und die fand ich total interessant. Und der sind wir nachgegangen, ja.
Was mich enorm beeindruckt, ist der Sound. Der ist wirklich unglaublich. Also es klingt wie direkt aus den alten Soul-Studios in New York, in Memphis oder Muscle Shoals. Und das klappt ja bei einigen Leuten nicht immer. Musiker und Musikerinnen aus unserer Zeit, wenn die sich am alten Soul versuchen, aber bei ihnen gelingt das unglaublich. Es glänzt nicht zu sehr, es ist auch nicht zu rau, sondern es ist genau in der Mitte nichts gewollt. Wie haben Sie denn diesen Sound so schön hingekriegt?
Also das war schon eine ziemliche Reise, muss ich sagen. Ich habe angefangen, die Songs zu schreiben in einem Team, einem großartigen Team, wie ich finde, in New York. Und dann ging es an die Produktion in 2015 und dann bin ich ganz schnell an meine Grenzen gestoßen, weil ich irgendwie einen Sound produziert bekam, der eigentlich toll war, aber der irgendwie so ein bisschen daneben lag. Und ich konnte es nicht so verbalisieren. Das war auch ein bisschen zum Verzweifeln, weil ich mit tollen Produzenten gearbeitet hatte. Und da mir das nicht einfiel und es so schwer war, habe ich dann vor lauter Verzweiflung alles erstmal stehen und liegen lassen, habe eine neue Platte angefangen zu schreiben, Gleisdreieck, die ich ja auch in 2017 dann released habe und bin dann nach der Gleisdreieck-Kampagne nochmal zurück zu den Stücken. Und dann ist was ganz Interessantes passiert, was Leute, glaube ich, oft erleben. Das Gute, das liegt oft so nah, dass man es gar nicht sieht. Mir fiel auf einmal eines Nachmittags ein, als ich grübelte, mit wem kann ich denn jetzt nun diese Musik machen? Das ist ein Kollege, mit dem arbeite ich schon seit 10 Jahren extrem eng. Und weil ich aber wusste, was seine Vorliebe ist und wie er so verortet ist, auch in dieser Ära und die atmet und trinkt und isst, habe ich ihm die Stücke geschickt. Er hat mir nach wenigen Tagen 5 Demos zurückgesendet und das war dann damit auch beschlossen. Und als wir dann verabredet hatten, ja, okay, wir probieren jetzt hier mal eine tolle Soulplatte zu produzieren, war auch wirklich seine allererste Amtshandlung eine Auseinandersetzung über die Instrumentierung. Und er meinte, James Jamerson, das ist ein Bassist, der...
Das ist der Funk Brothers.
Genau, der bei den Funk Brothers also eine Riesenrolle spielte in der Motown-Ära, weil die Funk Brothers waren die Houseband von Motown-Label und er war bis heute einer der begnadetsten Soul-Bassisten aller Zeiten. Und er sagte, weißt du, wenn du eine tolle Soul-Platte machen willst, dann brauchst du den richtigen Bass, nämlich den Fender Precision.
Ja, wirklich unglaublicher Sound, der wird lange bestehen bleiben. Ich glaube, diese Platte hat auch noch ein anderes wichtiges Thema für Sie, weil Sie ja zurückgegriffen haben auf die alten Platten von Ihrem Vater und auf die Musik der Kindheit. Das hat, glaube ich, auch viel mit Identitätssuche zu tun. Mhm. Was haben Sie da rausgefunden im Laufe dieser Reise über sich, Ihr Leben?
Ich glaube, die Identitätssuche und den identitätsstiftenden Sound, das sind natürlich so Komponenten, die in meiner Welt und in meinem Leben immer eine Rolle spielen, auch in meinem Sujet. Alles, was ich mache, hat auch immer irgendwie diesen politischen Anstrich und die Suche nach dem Platz in der Gesellschaft. Und diese Soul-Musik gibt mir ein Gefühl der Sicherheit und da irgendwie eine Ode drauf zu feiern durch das Musikmachen darüber, das fand ich irgendwie eine schöne Idee.
Ich habe dann in dem Pressetext auch nochmal gelesen, der Rückgriff auf diese alte Zeit des Soul 60er weckt natürlich auch Geschichten der Bürgerrechtsbewegung, Rassismus in den USA und Sie sagen, das ist für Sie kein zeitlich begrenzter Schmerz, den man da sieht und empfindet, sondern das hat auch mit Ihrem eigenen Schmerz, Ihrer eigenen Wut zu tun. Ich vermute mal, da sind die Songs auch ein bisschen ein Ventil oder ein Kanal, wo man die Sachen dann zumindest verarbeitet. Kann.
Ja, also das ist ja glücklicherweise mit dem Beruf, den ich gewählt habe, immer die Möglichkeit und vielleicht auch dabei Geschichten zu erzählen, zu denen andere Leute, Leidensgenossen oder Menschen, die ähnliche Erfahrungen auch im Positiven teilen. Ja, also ich bespreche ja nicht nur Dinge, die sozusagen mit Identität zu tun haben, sondern auch mit dem Leben an sich. Das ist dann irgendwie schön, wenn man da auf verschiedenen Ebenen was für sich sein eigenes Heilen, aber womöglich auch dann noch für den Zuhörer schaffen kann.
Ich will trotzdem nur kurz fragen, also für Sie als Woman of Color in Deutschland, wie erfahren Sie denn jetzt so die Black Lives Matter Bewegung? Da ist ja eine ganze Menge passiert in den letzten Monaten, ein verstärktes Bewusstsein für Black History.
Das ist natürlich erstmal ein fantastisches Momentum gewesen, das wir da erleben. Auch notwendig. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass da eine gewisse Irritation auch bei vielen Leuten passiert ist, weil viele Leute, die diese Black Lives Matter Bewegung, die auch natürlich hier dann Fuß fassen konnte, bewertet haben, oft das Argument anbrachten, ja, aber das ist ja nicht unsere Problematik. Also wir haben ja diese Art von Polizeigewalt und Brutalität hier nicht. Das ist jetzt nicht etwas, was man 1:1 übersetzen kann, aber was man doch vielleicht als Chance begreifen kann über diese Black Lives Matter Bewegung, ist, dass man über den eigenen Rassismus, über die eigenen Strukturen in der Gesellschaft nachdenkt und da vielleicht auch von abkommt, dass man sagt, das gibt es bei uns alles nicht. Dem würde ich stark widersprechen wollen. Es gibt natürlich auch hier in Strukturen einen Rassismus, mit dem wir uns als marginalisierte Gruppe auch auseinandersetzen müssen. Und da eben den Blick auf sich selbst zu wenden, das finde ich, ist irgendwie eine großartige Sache, die dieses Movement ausgelöst hat für uns. Und ich habe auch das Gefühl, viele Menschen, mit denen ich spreche, mit Ihnen zum Beispiel auch, da ist eine Offenheit da, da ist auch ein Interesse da, das vielleicht in der Form so nicht da war vor dieser ganzen schrecklichen Geschichte um George Floyd.
Nun hat das Album den Titel Let Yourself Be Loved. Und da kann man vielleicht auch nochmal an die Black Lives Matter Bewegung anknüpfen. Also die Liebe der Leute untereinander. Lass dich lieben. Was bedeutet der Titel?
Ja, also das ist jetzt auf jeden Fall übergreifend gemeint. Ich glaube, wir leben also als Menschen aus einer Leistungsgesellschaft kommend unter unglaublichem Druck, Leistungsdruck. Und ich denke, erschwerend kommen natürlich diese sozialen Medien hinzu, über die wir uns auch nochmal anders in den Wettstreit werfen. Ich glaube, das erzeugt bei einigen Menschen einfach so eine Verunsicherung, die im Endeffekt dazu führt, dass man sich nicht liebenswert findet, dass man das Gefühl hat, man reicht nicht aus, so wie man ist. Und ich glaube, das führt dann eigentlich auch oft zu so Clinch mit sich selbst, aber auch mit Leuten, die einem eigentlich Gutes wollen oder die einen eigentlich doch lieben, so wie man ist. Und meine Beobachtung, die ist dann schon, dass Leute Schwierigkeiten damit haben, auch sich lieben zu lassen. Also anzuerkennen, dass es das jemanden gibt, der sie so akzeptiert und liebenswert findet, wie man ist. Und ich komme dann eben hinzu und versuche mantraartig mit diesem Titel zu sagen, doch, es ist so, dass du liebenswert bist. Lass mal die Leute irgendwie an dich ran.
Vielleicht zum Schluss eine Sache. Müssen wir natürlich noch reden, Motown, also die erste deutsche Künstlerin, die bei Motown, dem legendären Soul-Label, jetzt veröffentlicht. Das ist ja wirklich auch ein großes, langes Erbe natürlich. Labelgeschichte von Motown ist voll und reich. Wie schwer ist denn dieser Rucksack Motown für Sie?
Ach, gar nicht schwer. Also ich muss dazu auch sagen, es kam ja so ein bisschen unverhofft. Ich habe es nicht darauf abgezielt, jetzt ein Release zu haben in den USA oder bei Motown geschweige denn, sondern ich habe einfach meine Platte gemacht. Ich saß in Unterföhring, das liegt bei München, und da saß ich mit meinen Kollegen und wir haben da fleißig Musik gemacht. Und dann, als die Platte fertig war und ich sie vorstellte, gab es einen, der war da so entfacht von dem Sound und hat gesagt, ich muss diese Platte bitte, wenn ich darf, mit in die USA nehmen, weil ich möchte sie zeigen. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwie was. Und ich war da ziemlich unbedarft und habe gesagt, ja, bitteschön, be my guest. Und dann kam er zurück mit der Nachricht, dass die das gern sein wollen. Und das war und ist es auch bis heute noch so ein bisschen etwas, das ist so eine Mischung aus, ich fühle mich geehrt, ich bin super glücklich und freue mich einfach über diesen Zuspruch. Und es ist trotzdem auch immer noch so, dass ich manchmal aufwache morgens und denke, ist das alles echt? Und dann gehe ich immer mal wieder auf die Webseite von Motown und dann sehe ich mich da irgendwie. Dann sehe ich mich da in diesem Roster und denke, ja, es stimmt tatsächlich.
Vielen herzlichen Dank, Joy Dienalani. Ihr neues Album Let Yourself Be Loved, dringende Empfehlung an alle Hörer. Und vielen herzlichen Dank für den Besuch und natürlich viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.